Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im 8. Kapitel des Buches Josua angelangt. Schon einige Zeit ist vergangen, seit die Israeliten den Jordan durchquert und das verheißene Land Kanaan betreten haben. Ein Land, das selbstverständlich nicht menschenleer geblieben ist in den mehr als 400 Jahren, die die Israeliten in Ägypten zugebracht hatten. Das heißt, mühsam müssen sie nach und nach das Land Kanaan für sich erobern. Nicht weit entfernt von jener Stelle, an der die Durchquerung des Jordans stattgefunden hat, befindet sich die Stadt Jericho. Trotz ihrer soliden Stadtmauer gelang es den Israeliten, diese Stadt ohne eigene Verluste einzunehmen. Gott schenkte ihnen den Sieg, denn er ließ die Stadtmauer einfach einstürzen. Die Eroberung der kleinen Stadt Ai, die gar nicht weit von Jericho entfernt ist, aber im Bergland liegt, gestaltete sich dagegen zunächst als schwierig. Die Israeliten mussten unverrichteter Dinge abziehen und hatten 36 Todesopfer zu beklagen. Dann stellte sich heraus, dass Gott den Israeliten seinen Beistand verweigert hatte, weil ein gewisser Achan einen Teil der Beute aus Jericho widerrechtlich beiseite geschafft hatte. Nachdem er seine Tat gestand und dafür bestraft wurde, konnte die Stadt Ai im zweiten Anlauf erobert werden. Seitdem die Israeliten den Jordan durchquert und das verheißene Land Kanaan betreten haben, sind ihnen zwei wichtige Eroberungen geglückt. Zunächst haben sie die Stadt Jericho besiegt, dann die Stadt Ai. Beide Städte waren ziemlich zentral gelegen. Wer sie in seine Gewalt brachte, zerteilte das Land Kanaan sozusagen in einen südlichen und einen nördlichen Teil. Und wie später erkennbar wird, fangen die Israeliten anschließend an, zunächst den südlichen Teil Stück für sich zu erobern. Doch erst einmal sieht Josua als Anführer des Volkes die Zeit für gekommen, zwei eingegangene Verpflichtungen zu erfüllen. Im Josua-Buch Kapitel 8 wird ab Vers 30 berichtet: Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berge Ebal, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Israeliten geboten hatte, wie geschrieben steht im Gesetzbuch des Mose, einen Altar von unversehrten Steinen, die mit keinem Eisen behauen waren. Und sie opferten dem Herrn darauf Brandopfer und brachten Dankopfer dar, und er schrieb dort auf die Steine eine Abschrift des Gesetzes, das Mose vor den Augen der Israeliten geschrieben hatte. Im 5. Buch Mose in Kapitel 11 und Kapitel 27 sind entsprechende Anweisungen zu finden, die damals von Mose für die Zeit nach der Ankunft im Land Kanaan verfügt wurden. Wobei natürlich nicht Mose, sondern Gott der eigentliche Urheber dieser Anweisungen war. Weiter ab Vers 33. Und ganz Israel stand mit seinen Ältesten und Amtleuten und Richtern zu beiden Seiten der Lade gegenüber den Priestern aus dem Stamme Levi, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, die Fremdlinge sowohl als auch die Einheimischen, die eine Hälfte zum Berge Garizim hin und die andere Hälfte zum Berge Ebal hin, wie Mose, der Knecht des Herrn, vormals geboten hatte, das Volk Israel zu segnen. Danach ließ er ausrufen alle Worte des Gesetzes, den Segen und den Fluch, ganz wie es geschrieben steht im Gesetzbuch. Es war kein Wort, das Mose geboten hatte, das Josua nicht hätte ausrufen lassen vor der ganzen Gemeinde Israel und vor den Frauen und Kindern und Fremdlingen, die mit ihnen zogen. Soweit die Verse 33 bis 35. Josua, so haben wir es eben gehört, ließ ausrufen alle Worte des Gesetzes. Dieses Ausrufen bedeutet, dass das ganze Land Kanaan dem Gesetz unterstellt wurde. Hier in diesem Land sollte ab sofort nur Gott das Sagen haben. Und die Israeliten wurden daran erinnert, dass Gott mit ihnen einen Bund geschlossen hatte, der keinesfalls gebrochen werden durfte. Im Josua-Buch erreichen wir nun das 9. Kapitel. Zum dritten Mal wartet eine große Herausforderung auf Josua und seine Leute. Nachdem sie die beiden Städte Jericho und Ai erfolgreich besiegt haben, bekommen sie es diesmal mit einer ganz anderen Sorte Feind zu tun. Denn sie treffen auf Menschen, die ihnen freundlich und nur mit guten Absichten begegnen. So scheint es jedenfalls. Derweil rotten sich andere Volksgruppen zusammen, um gemeinsam gegen die Israeliten vorzugehen. Ganz am Anfang von Kapitel 9 wird berichtet: Als das nun alle Könige hörten, die jenseits des Jordans waren, auf dem Gebirge und im Hügelland und am ganzen Ufer des großen Meeres nach dem Libanon hin, nämlich die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, fanden sie sich zusammen, um einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Wie es scheint, kam es zwar zu einer gemeinsamen Vereinbarung, die aber dann ohne ernsthafte Folgen blieb. So viel jedenfalls bekannt ist, konnte diese Allianz bis auf Weiteres nichts ausrichten gegen die israelitischen Eindringlinge. Das erklärt auch, warum südwestlich von Gilgal und Jericho eine weitere Allianz entsteht. Die Gibeoniter, also die Einwohner der Stadt Gibeon, schließen sich mit den Einwohnern aus drei benachbarten Städten zusammen und suchen den Kontakt zu den Israeliten. Die sind nach der Eroberung der Stadt Ai inzwischen wieder nach Gilgal zurückgekehrt, also an jenen Ort, den sie direkt nach der Durchquerung des Jordans als erstes erreicht hatten. Ich lese weiter ab Vers 3. Aber die Bürger von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte. Da erdachten auch sie eine List, gingen hin und versahen sich mit Speise und nahmen alte Säcke auf ihre Esel und alte zerrissene geflickte Weinschläuche und alte geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen alte Kleider an. Und alles Brot, das sie mit sich nahmen, war hart und zerbröckelt. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern Israels: Wir kommen aus fernen Landen, so schließt nun einen Bund mit uns. Da sprachen die Männer Israels zu den Hivitern: Vielleicht wohnt ihr mitten unter uns, wie könnten wir dann einen Bund mit euch schließen? Sie aber sprachen zu Josua: Wir sind deine Knechte. Josua aber sprach zu ihnen: Wer seid ihr und woher kommt ihr? Sie sprachen: Deine Knechte sind aus sehr fernen Landen gekommen, um des Namens des Herrn deines Gottes willen, denn wir haben von ihm gehört alles, was er in Ägypten getan hat. Die Gibeoniter, die hier auch Hiviter genannt werden, erwecken also den Anschein, als ob sie aus fernen Landen hierher gekommen wären, am Ende ihrer Kräfte, mit zerschlissenen Kleidern und Schuhen und bereit, den Israeliten zu dienen, wenn ihnen nur ein bisschen Schutz gewährt werden würde. Dabei liegt die Stadt Gibeon, aus der sie kommen, keine 30 Kilometer von Gilgal entfernt. Was führen sie nur im Schilde? Nun, auf jeden Fall sind die Gibeoniter erst einmal gute Lügner. Ihr Auftritt in abgenutzten Kleidern und mit alt gewordenen Lebensmittelvorräten erweckt Mitleid. Außerdem behaupten sie dreist, den Gott der Israeliten zu suchen und anbeten zu wollen. Und wozu das Ganze? Nun, die Gibeoniter wollen sich mit den Israeliten verbünden, um nicht von ihnen überrollt zu werden. Doch genau solche Bündnisse hatte Gott dem Volk Israel untersagt, weil die Einwohner Kanaans in seinen Augen falschen Göttern dienten und weil sie die Zeit, die Gott ihnen für eine Umkehr gegeben hatte, nicht genutzt hatten. So listig die Gibeoniter in ihrem Vorgehen auch sind, so blauäugig lassen sich Josua und die Oberen des Volkes auf deren Bitte ein. Ohne Gott um Rat zu fragen, nehmen sie von den Gibeonitern als Zeichen der Gemeinschaft Speisen an und schließen einen Bund mit ihnen. In den Versen 14 und 15 wird berichtet: Da nahmen die Obersten von ihrer Speise, aber befragten den Mund des Herrn nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss einen Bund mit ihnen, dass sie am Leben bleiben sollten. Und die Obersten der Gemeinde schworen es ihnen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich den Epheserbrief gern als neutestamentliche Entsprechung zum Buch Josua bezeichne, weil es dort einige Parallelen zu entdecken gibt. so auch, was die listigen Gibeoniter betrifft, die Josua auf ihre Seite ziehen. Im Epheserbrief Kapitel 6 fordert Paulus die Christen auf: Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Auch hier geht es, wie im Josua-Buch, um ein listiges Vorgehen, das die Gläubigen von Gott wegbringen soll. Christen müssen also darauf achten, dass sie den Tricks und Schlichen des Teufels nicht auf den Leim gehen. Denn, so heißt es gleich anschließend im Epheserbrief, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Zu den Schlichen des Teufels kann es durchaus gehören, sich religiös zu geben. Diese List wenden auch die Gibeoniter an, indem sie behaupten, den Gott Israels zu suchen und anbeten zu wollen. Also wundern wir uns nicht, wenn auch der Teufel manchmal ganz fromm daherkommt und die Menschen in Versuchung führt. Was können wir aber tun, um auf den Teufel nicht hereinzufallen? Im 4. Kapitel des Jakobusbriefes ist folgende Empfehlung zu finden: So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Gott untertan sein, sich ihm unterstellen, darauf kommt es an. Wenn der Teufel feststellt, dass wir ganz eng mit Gott verbunden sind, dann hat er keine Chance und wird Reiß ausnehmen. Im Hinblick auf das törichte Verhalten von Josua möchte ich außerdem davor warnen, leichtgläubig zu sein und alles zu glauben, was einem andere erzählen. Meiner Beobachtung nach gibt es viel Leichtgläubigkeit in der christlichen Gemeinde. Statt sich gründlich zu informieren und nach Gottes Willen zu forschen, werden manche fragwürdigen christlichen Trends, so will ich sie einmal bezeichnen, arglos übernommen. Während man auf der anderen Seite vor gewissen Personen, vor Büchern oder auch vor bestimmten Methoden des Gemeindeaufbaus warnt, von denen in Wirklichkeit keine Gefahr ausgeht. Sich informieren und nicht leichtgläubig sein. Diese Empfehlung klingt zwar nicht ausgesprochen fromm, aber wer sie befolgt, kann dem Teufel so manches Schnippchen schlagen. Die Israeliten übrigens entdecken schon bald, dass die Gibeoniter sie ausgetrickst haben. In den Versen 16 bis 20 unseres Bibeltextes wird berichtet: Aber 3 Tage, nachdem die Israeliten mit ihnen einen Bund geschlossen hatten, kam es vor sie, dass jene aus ihrer Nähe wären und mitten unter ihnen wohnten. Denn als die Israeliten weiterzogen, kamen sie am 3. Tage zu ihren Städten, die hießen Gibeon, Kephira, Beeroth und Kirjat Jearim. Aber die Israeliten erschlugen sie nicht, weil ihnen die Obersten der Gemeinde geschworen hatten bei dem Herrn, dem Gott Israels. Als aber die ganze Gemeinde gegen die Obersten murrte, sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde: Wir haben ihnen geschworen bei dem Herrn, dem Gott Israels, darum können wir sie nicht antasten. Aber das wollen wir tun. Lasst sie leben, dass nicht ein Zorn über uns komme, um des Eides willen, den wir ihnen geschworen haben. Das Abkommen wird also eingehalten, obwohl es unter fragwürdigen Umständen zustande gekommen ist. Das Einhalten eines Versprechens oder in diesem Fall eines Bundes ist Ehrensache, ja, fast schon eine heilige Pflicht. Es sage also niemand, dass die Leute zur Zeit des Alten Testaments primitiv und unzivilisiert gewesen seien. Zum Abschluss von Kapitel 9 möchte ich jetzt noch den Vers 21 und gleich anschließend Vers 27 lesen. Dort heißt es: Und die Obersten sprachen weiter zu ihnen: Lasst sie leben, damit sie Holzhauer und Wasserschöpfer seien für die ganze Gemeinde, wie ihnen die Obersten gesagt haben. So machte sie Josua an diesem Tage zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und den Altar des Herrn bis auf diesen Tag, an der Stätte, die er erwählen würde. Letztendlich sind die Gibeoniter dann also doch Knechte oder Sklaven geworden, wie sie es den Israeliten gemäß Vers 8, wahrscheinlich nur im Überschwang, angeboten hatten. Dabei wollten sie durch das raffiniert eingefädelte Bündnis gerade verhindern, von den Israeliten getötet zu werden oder Sklavendienste leisten zu müssen. Wie ich am Anfang der Sendung bereits erwähnte, haben die Israeliten nach der Durchquerung des Jordans zuerst zwei Städte erobert, die ganz in der Nähe lagen, nämlich Jericho und Ai. Durch diesen Vorstoß haben sie gewissermaßen einen Keil in das Land Kanaan getrieben und es in eine nördliche und eine südliche Hälfte geteilt. Als erstes wenden sie sich nun der Südhälfte zu, besiegen 5 Amoriterkönige und schließen ihren Feldzug ab mit der Eroberung der Städte Makeda, Libna, Lachisch, Eglon, Hebron und Debir. Das ist kurz gefasst der Inhalt von Kapitel 10, das nun vor uns liegt. Dieses Kapitel enthält aber auch den Bericht über ein sehr außergewöhnliches Ereignis, nämlich den Stillstand der Sonne für fast einen ganzen Tag. Hat Josua denn tatsächlich die Sonne dazu gebracht, stillzustehen? Fragen sich bibeltreue Christen und Bibelkritiker gleichermaßen. Im Folgenden möchte ich gern einige Argumente und Gegenargumente nennen, die in der Diskussion über diesen Bibeltext immer wieder vorgebracht werden. Erstens, vielen scheint es überhaupt nicht wert, über das Pro und Contra nachzudenken. Der Bericht im Josua-Buch scheint für sie einfach nur Unsinn zu sein. Zweitens, manche erkennen in dem, wie Josua sich ausdrückt, eine poetische Ausdrucksweise, die man vom Inhalt her nicht wörtlich nehmen dürfe. In Vers 12 wird berichtet, dass Josua die Sonne und den Mond direkt anspricht und sie auffordert, Sonne, steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Das Argument, dass es sich um eine poetische Ausdrucksweise handelt, kann ich nachvollziehen. Josua spricht zur Sonne und zum Mond, obwohl diese bekanntermaßen keine Ohren haben. Aber ist damit zugleich ausgeschlossen, dass die Sonne fast einen ganzen Tag lang zu sehen war? Drittens, manche Leute suchen nach einer naturwissenschaftlichen Erklärung und sprechen zum Beispiel von einem Wunder der Strahlenbrechung. Damit ist wohl gemeint, dass die Sonne am Himmel zwar ihre gewohnte Bahn zog, doch dass selbst lange nach Sonnenuntergang der Himmel noch hell blieb. Viertens, manche Bibelleser kennen sich in der Heiligen Schrift so gut aus, dass sie die Länge des betreffenden Tages sogar bis auf die Minute genau angeben können. Demnach war die Sonne exakt 23 Stunden und 20 Minuten am Himmel zu sehen. Die restlichen 40 Minuten sind einer Bibelstelle im 2. Buch der Könige, Kapitel 20, geschuldet. Dort wird nämlich berichtet, dass die Sonne um 10 Striche auf der Sonnenuhr zurückwanderte, und zwar als Zeichen für Hiskia, dass sein Leben noch einmal verlängert würde. Bitte fragen Sie mich nicht, was Hiskia mit Josua zu tun hatte, denn er lebte erst viele Jahrhunderte später. Und mit der Zeitanzeige auf der Sonnenuhr kenne ich mich auch nicht aus. Fünftens. Manche Bibelkommentatoren verstehen das Stehenbleiben der Sonne ganz anders und vertreten die Position, dass Gott die Sonne ausblendete, dass er sie also verdeckte, anstatt sie weiter unbarmherzig vom Himmel scheinen zu lassen. Und schließlich sechstens, es gibt noch die Theorie, dass Josua einerseits für eine längere Zeit Tageslicht benötigte, aber andererseits weniger Hitze. Deshalb forderte er die Sonne auf, über Gibeon zu scheinen und den Mond über dem Tal Ajalon. Letztendlich herrscht also eine beträchtliche Ratlosigkeit in Bezug auf die Sache mit der stillstehenden Sonne. Dabei scheint es mir viel wichtiger, wozu Josua diesen verlängerten Tag benötigte. Und der Grund dafür hat etwas damit zu tun, dass er mit den Gibeonitern einen Bund geschlossen hatte, den er unbedingt einhalten wollte, obwohl er ihn natürlich niemals hätte schließen sollen. Im Josua-Buch in den ersten Versen von Kapitel 10 wird berichtet, als aber Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai erobert und an ihm den Bann vollstreckt, und mit Ai samt seinem König getan hatte, wie er mit Jericho und seinem König getan hatte, und dass die von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hätten und mitten unter ihnen wohnten, fürchteten sie sich sehr. Denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte, und größer als Ai, und seine Bürger streitbare Männer. Und Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, sandte zu Hoham, dem König von Hebron, und zu Piram, dem König von Jarmut, und zu Japhia, dem König von Lachisch, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ ihnen sagen, »Kommt herauf zu mir und helft mir, dass wir Gibeon schlagen, denn es hat mit Josua und den Israeliten Frieden gemacht.« Diese Könige hören also von dem Bund, den die Gibeoniter mit den Israeliten geschlossen haben, und sie ziehen nun gemeinsam gegen die Gibeoniter in den Kampf, um sie zu vernichten. Weiter ab Vers 5. Da sammelten sich und zogen hinauf die fünf Könige der Amoriter, der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachisch, der König von Eglon mit ihrem ganzen Kriegsvolk und belagerten Gibeon und kämpften gegen die Stadt. Aber die von Gibeon sandten zu Josua ins Lager nach Gilgal und ließen ihm sagen, »Zieh deine Hand nicht ab von deinen Knechten, komm eilends zu uns herauf, rette und hilf uns. Denn es haben sich gegen uns versammelt alle Könige der Amoriter, die auf dem Gebirge wohnen.« Da zog Josua hinauf von Gilgal und das ganze Kriegsvolk mit ihm und alle streitbaren Männer. Und der Herr sprach zu Josua, »Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen können.« So kam Josua plötzlich über sie, denn die ganze Nacht war er heraufgezogen von Gilgal. Soweit die Verse 5 bis 9. Josua und seine Krieger kommen den Gibeonitern also zu Hilfe, als sie von den fünf Amoriterkönigen und ihren Leuten angegriffen werden, eben weil sich Josua an den Bund mit den Gibeonitern gebunden fühlt. Abgesehen davon hatte Josua ohnehin den Auftrag, gegen die feindlichen Völker im Land Kanaan vorzugehen. Ein Überraschungsangriff, während die fünf Könige gegen die Stadt Gibeon kämpften, scheint durchaus erfolgversprechend. Und was das Wichtigste ist, Gott gibt seinen Segen zu diesem Plan. Ich lese weiter ab Vers 10. Und der Herr erschreckte sie vor Israel, dass sie eine große Schlacht schlugen bei Gibeon, und sie jagten ihnen nach, den Weg hinab nach Bethhoron, und schlugen sie bis nach Aseka und Makeda hin. Und als sie vor Israel flohen, den Weg hinab nach Bethhoron, ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen bis Aseka, dass sie starben. Und von ihnen starben viel mehr durch die Hagelsteine, als die Israeliten mit dem Schwert töteten. Damals redete Josua mit dem Herrn an dem Tage, da der Herr die Amoriter vor den Israeliten dahingab, und er sprach in Gegenwart Israels, »Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond im Tal Ajalon.« Da stand die Sonne still, und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerächt hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Redlichen? So blieb die Sonne stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, fast einen ganzen Tag. Und es war kein Tag diesem gleich, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen hörte. Denn der Herr stritt für Israel. Soweit die Verse 10 bis 14. Das Buch des Redlichen, das in Vers 13 erwähnt wird, muss eine Textsammlung gewesen sein, in die später auch das Klagelied Davids über Saul und Jonathan übernommen wurde. Das legt jedenfalls eine Bemerkung aus dem zweiten Buch Samuel nahe. Ich persönlich wundere mich darüber, auf welche Weise Gott den Israeliten dabei geholfen hat, den Sieg über die fünf Amoriterkönige zu erringen. Sogar in den Lauf von Sonne und Mond hat er eingegriffen, um seinem Volk beizustehen. Das ist einerseits fast unglaublich. Aber als Gott mehr als 1000 Jahre später seinen Sohn auf die Erde schickte, um Mensch zu werden und am Kreuz zu sterben, da war das noch viel weniger zu verstehen. Nicht umsonst schreibt Paulus im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes, »Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft.« Und im Epheserbrief, Kapitel 2, gibt er zu bedenken, »Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es.« Das war's mal wieder. Das war eine weitere Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Beim nächsten Mal machen wir genau an der Stelle weiter, an der wir jetzt aufgehört haben. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dann, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.